Es ist ein Handschmeichler. Dank Titangehäuse und Gorilla-Armglas ist es robuster und es ist vollgestopft mit KI. Ein Teil der Anwendungen, die werden sogar lokal auf dem Snapdragon 8 Gen 3 GE Chip direkt ausgeführt. Samsung macht also dem Wort Flaggschiff alle Ehre und hat jetzt sein neues Top-Smartphone, das S24 Ultra, vorgestellt. Und damit kann man sogar telefonieren. Herzlich willkommen zu Geekweek aus San Francisco. Außerdem die kleinen Lügen des Elon Musk und Sheryl Sandberg sagt Pfirti. Dass die Handyverkäufe seit der Pandemie stagnieren und zum Teil rückläufig sind, das ist bekannt. Nach den vorläufigen Daten der International Data Corporation IDC sind die weltweiten Smartphone-Lieferungen im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 3,2% auf 1,17 Milliarden Stück zurückgegangen. Wie immer im Leben gibt es nicht einen einzigen Grund dafür, sondern ganz viele. In vielen Teilen der Welt zum Beispiel, vor allem aber in den Industrieländern, da ist der Smartphone-Markt mittlerweile gesättigt. Moderne Smartphones sind langlebiger und leistungsfähiger als frühere Modelle. Viele Nutzerinnen und Nutzer, die stellen fest, dass ihre vorhandenen Telefone ihre Bedürfnisse länger erfüllen, was eben zu weniger häufigen Upgrades, sprich Neukäufen, führt. Und das Aufkommen von preisgünstigen Mittelklasse- und Budget-Smartphones, das hat sich auf den Absatz der höherwertigen Modelle in den vergangenen Jahren ausgewirkt. Diese erschwinglicheren Optionen, die bieten oft Funktionen und Leistungen, die den Bedürfnissen der meisten Nutzer entsprechen, wodurch die Attraktivität der teureren Modelle abnimmt. Und das sind nur mal drei triftige Gründe von noch einigen anderen mehr. Die Zahl der verkauften Geräte im Jahr 2023 war das niedrigste Gesamtvolumen seit einem Jahrzehnt. Jetzt aber das dicke Aber und die Good News. Im Weihnachtsquartal, da hat die Nachfrage wieder stark zugenommen. Verglichen mit dem Vorjahr 2022 sogar um 8,5%. Also eher wieder bessere Zukunftsaussichten. Ein Grund, so sagen die Analysten, wer hätte es gedacht? KI. Das große Geld, das lässt sich besonders im Premium-Bereich verdienen, deshalb pimpen die Hersteller diese Geräte besonders stark. Schauen wir uns zunächst die Hardware des S24 Ultra an. Der Rahmen ist jetzt aus Titan, genau wie beim iPhone 15 Pro von Apple übrigens. Besser ist allerdings das Glas, vorne und hinten. Zum ersten Mal verbauen die Koreaner das neue Gorilla Armor Glass. Vorteil, es soll angeblich noch einen Ticken robuster sein als das bisherige Gorilla Glass Victus 2, das in den günstigeren S24 Modellen steckt. Samsung verabschiedet sich beim Ultra auch von seinem Edge-Design, heißt, am Rand ist jetzt nichts mehr abgerundet, sondern alles flach. Mir persönlich gefällt das coole Industriedesign, es sieht irgendwie bauhausig aus. Das OLED-Display des Ultra ist extrem hell und verweist auch das Apple iPhone auf die Plätze. Wenn es besonders hell ist, dann erhöht der Lichtsensor automatisch den Kontrast des Displays. Das Telefon hat insgesamt 4 Kameras. Die Hauptlinse macht Bilder mit 200 Megapixel. Das zweite Teleobjektiv des Galaxy S24 Ultra erhält ein Upgrade von 10 auf 50 Megapixel. Es gibt aber nur noch eine 5-fache optische Vergrößerung und keine 10-fache mehr wie beim Vorgängermodell. Die Koreaner haben in das Ultra auch den neuesten Wi-Fi-Chip verbaut, der jetzt Wi-Fi 7 unterstützt. Das Wichtigste ist natürlich die CPU und die kommt vom südkalifornischen Hersteller Qualcomm. Samsung sagt, es bringe eine Leistungssteigerung von roundabout 32% im Vergleich zum Vorgänger. Wie sieht es aber im Vergleich zum iPhone 15 Pro Max aus? Hier tun sich die beiden nicht wirklich etwas. Das iPhone ist vielleicht einen Mini-Ticken schneller, wenn man einen Single-Core-Test macht bei der Multicore-Performance. Da scheint das S24 Ultra ein wenig schneller zu sein. Kleiner Seitenaspekt, einer, der sich schon jetzt die Hände reibt, ist der Chef von Chiphersteller Qualcomm im TV-Sender CNBC. Da sagte Christian Amon das hier.
What we're really excited is AI is just the new computing and what's happening on the data center and you see with ChatGPT and everything. we can bring this to every device. We can bring this to phones. We can bring this to PCs. We can bring this to cars. And it comes as a tailwind for the company effort to diversify and grow. If you look at what we're doing in automotive, we're entering the PC space now, building the next Windows platform for Microsoft. And the ability to run AI on those devices is a great opportunity.
Und das ist eigentlich das Wichtigste am neuen Samsung-Telefon. Es will eine Vorreiterrolle bei der künstlichen Intelligenz übernehmen, solange bis wohl im Herbst das iPhone 16 von Apple rauskommt. Auch hier nochmals ein kleiner Schlenker. Samsung hat in diesen Tagen die weltweite Marktführerschaft nach vielen Jahren an der Spitze an Apple verloren. Deshalb ist es den Koreanern umso wichtiger, mit ihrem Gerät das erste KI-Telefon zu sein. Samsung hat hier einige Funktionen selbst entwickelt, andere stammen von Google oder sind in Zusammenarbeit mit Google entstanden. Gut für den Datenschutz. Viele KI-Funktionen wie Übersetzungen, Transkriptionen und die Spracherkennung, die werden direkt auf dem Qualcomm-Chip abgefrühstückt. Heißt, da muss nichts mehr via Internet in die Cloud übertragen werden und wieder zurückgespielt. Auch eine Internetverbindung ist dann nicht nötig. Wer der Sache nicht traut, der kann mit einem Schalter im S24 sogar die Internetübertragungen aller KI-Funktionen ganz einfach kappen. Wie auch schon beim Pixel 8 von Google, das vergangenes Jahr auf den Markt kam, ist die Bildbearbeitung prima. Dazu gehören das Entfernen, Verändern und Bewegen von Objekten in Bildern sowie das Ergänzen fehlender Bildbereiche, besonders hilfreich bei Neubeschnitt zum Beispiel von Bildern. Um die Echtheit zu wahren, werden Bilder, bei denen die KI neue Inhalte eingefügt hat, mit einem KI-Wasserzeichen versehen. Gelungen finde ich vor allem das Übersetzungsfeature in nahezu Echtzeit. Das funktioniert besonders gut auch bei Telefonaten.
Hola, esta llamada se está traduciendo y subtitular de forma simultánea.
Hello, can I make a reservation for tomorrow at 7 p.m.?
Hola, ¿puedo hacer una reserva para mañana a las 7 de la noche?
Por supuesto. ¿Para cuántas personas?
Of course. For how many people?
Table for two, please.
Mesa para dos, por favor.
¿A nombre de quién?
Under whose name?
Harrison.
Harrison.
Gracias. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde.
Thank you. See you tomorrow at 7 p.m.
Der Gegenüber benötigt übrigens nicht das gleiche Smartphone, ein ganz normales Telefon, sogar vom Festnetztelefon aus funktioniert das. Jetzt könnte man natürlich denken, au backe, da sind ja jede Menge Funktionen, die einem aus ChatGPT vertraut sind, in diesem neuen Telefon integriert. Bekommt da ChatGPT nicht bald ein Problem? Nicht nur, weil der Dienst dazu gar nicht benötigt wird, sondern weil ein Teil der Anwendungen eben ohne Internet lokal auf dem Telefon ausgeführt werden kann. Es verwundert deshalb nicht, dass Ex-Apple Designchef Johnny Ive jetzt mit OpenAI in San Francisco zusammenarbeitet, um dort, hört, hört, KI-Hardware zu entwickeln. Und noch haben wir den anderen großen Anbieter gar nicht mit einkalkuliert. Von Apple wird in diesem Jahr ein konträrer Ansatz zum Thema künstliche Intelligenz erwartet. Das jedenfalls pfeifen die Spatzen von den Dächern. Auch wenn der Apfelkonzern bei vielen Funktionen seiner Hardware nicht immer der erste war. Beim Thema lokale KI, Edge Computing, da war es Apple. 2017 hat es beim iPhone 10 nämlich seine Face-ID-Funktionen durch KI realisiert. Der damalige A11 oder A11 Bionic-Chip enthielt eine spezielle Komponente, die Apple als Neural Engine bezeichnete. Diese Engine war speziell für Aufgaben des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz optimiert. Wie aber könnte der Ansatz von Apple aussehen, das Thema KI in seinem kommenden iPhone umzusetzen? Apple dürfte, wie so häufig, nicht den Weg der breiten Masse einschlagen und noch eine App und wieder eine App mit KI-Funktion anbieten. Wir dürfen wohl eher ein neues Smartphone erwarten, in die KI ganz tief ins Betriebssystem eingewoben ist. Das hat vermutlich enorme Vorteile, aus Apple-Sicht zumindest, weil das Unternehmen ja eine eng verzahnte Hardware-Welt unterhält. Vom Telefon über das Tablet bis zum PC und zur Brille. Dadurch kann es KI-Funktionalitäten in seine OS, also in seine Betriebssysteme und CPUs einbauen, die Google oder Samsung innerhalb von Apps bislang erledigen müssen, weil sie eben nicht diese Gerätepalette zur Verfügung haben und weil sie zum Teil eben ihre Chips nicht selbst designen. Das übrigens ist auch mit ein Grund, weshalb Microsoft mit mehreren Chip-Herstellern gerade CPUs entwickeln lässt, die auf ein neues Windows-Betriebssystem abgestimmt sind. Neues Thema. Elon Musk scheint ein Mensch zu sein, der es mit der Wahrheit nicht sonderlich genau nimmt. Und das ist eher eine Untertreibung. Zu nennen sind hier seine bemannten Mars-Missionen, die angeblich bald innerhalb der nächsten 8 Jahre starten sollen, das hat er neulich behauptet, und es sind seine unzähligen Ankündigungen, was die Produkteigenschaften von Tesla-Autos oder angeblicher Twitter- oder beziehungsweise X-Feature angeht. Dieses Mal hat es Musk allerdings übertrieben, nicht zum ersten Mal, aber es war doch relativ peinlich. Es geht um dieses Video, das er auf seinem Spielplatz, also auf X, gepostet hat. Es zeigt einen Tesla-Roboter, der anscheinend schnörkellos aus eigenem Antrieb ein T-Shirt zusammenlegen kann. Wie so oft hat hier Musk mal wieder gelogen. Der Roboter, so hat sich später herausgestellt, war nämlich ferngesteuert von Menschenhand. In einer anderen Angelegenheit geht es aber um sehr handfeste Dinge, nämlich die Kontrolle des Autobauers Tesla. Moment, wird denn diese Kontrolle nicht schon längst von Musk ausgeübt? Er hält ja bekanntlich 13% an dem Unternehmen. Das scheint dem 52-Jährigen offenbar nicht zu reichen. Er hat jetzt damit gedroht, oder sagen wir lieber, er hat einen Erpressungsversuch gestartet, seine Ideen woanders einzubringen, wenn er nicht ein umfangreiches neues Gehaltspaket erhält, das ihm mehr Kontrolle über das Unternehmen gibt. In seinem Autokonzern rumort es wohl schon seit längerem. Musk ist bekannt für seine Arbeitswut und seinen Mangel an Geduld, wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben geht. Da ist er gefürchtet. Allerdings steht Musk auch im Mittelpunkt einiger Gerüchte bei Tesla und anderen Unternehmen, die von ihm kontrolliert werden. Führungskräfte machen sich nämlich laut mehrerer US-Medien über seine nächtlichen Partys und seinen Drogenkonsum Sorgen. Musk hält offenbar 13% der Tesla-Aktien direkt, haben wir gerade schon gesagt, und weitere 20% wohl in Form von nicht ausgeübten Optionen. Er hat nun öffentlich versucht, seinen Anteil auf 25% zu erhöhen, um mehr Stimmrechte bei Unternehmensentscheidungen zu erhalten. Obwohl es Musk gelungen ist, Tesla zu einem globalen Autohersteller aufzubohren, machen sich einige Investoren hier in den USA Sorgen um die Zukunft des Unternehmens, vor allem weil es immer mehr Konkurrenz bekommt und Musks Aufmerksamkeit auf mehrere Unternehmen verteilt ist, auf X, SpaceX und andere Späße. Der Aktienwert von Tesla hat in den vergangenen Monaten immer wieder heftig geschwankt und ist im letzten Jahr dann aber deutlich gestiegen, liegt aber immer noch unter seinem Höchststand von 2021. Die Vergütung von Musk ist ein umstrittenes Thema, da ein Rechtsstreit über sein vorheriges Gehaltspaket die Einführung eines neuen Pakets verzögert hat. Das vorherige Paket, mit dem Musk an der Spitze von Tesla gehalten werden sollte, enthielt Etappenziele und hohe Ausschüttungen. Musks jüngste Forderungen nach mehr Gehalt und Kontrolle sind zum Teil durch die Sorge um die von Tesla entwickelte KI-Technologie begründet. Das behauptet er zumindest immer. Er argumentiert, dass er mit einem Anteil von 25% genug Einfluss hätte, um eine Übernahme durch dubiose Interessen zu verhindern und dass er dennoch von der Mehrheit der Aktionäre überstimmt werden könnte. Ross Garber, Präsident und CEO von Gerber Kawasaki und langjähriger Tesla-Investor, der äußerte sich hier in den USA allerdings skeptisch zu Musk Forderungen nach mehr Anteilen und einem Gehaltspaket von $30 Milliarden. Er weist darauf hin, dass Musk ja bereits die 20% von Tesla kontrolliert, wenn man seinen Direktbesitz und seine Optionen berücksichtigt, und er stellt die Notwendigkeit in Frage, seinen Anteil auf die geforderten 25% zu erhöhen.
The idea that he doesn't control Tesla when everybody on the board is a friend or family member of his is the part I'm really pushing back on. Okay. You know, he controls Tesla more than anybody controls any company. Okay. So the idea that he needs more stock to do this it just seems weird to me. You know, like, I just don't know where that's coming from. So why would 25% matter any more than 20? You know, he already controls the company.
Gerber argumentiert, dass Musks Forderungen unangemessen seien, vor allem, wenn man bedenkt, dass er bereits ein beträchtliches Vergütungspaket und großen Einfluss auf das Unternehmen hat. Er hat auch darauf hingewiesen, dass der Tesla-Vorstand, der größtenteils aus Musk-Freunden und seiner Familie besteht, kaum ein unabhängiges Gremium darstellt, was darauf hindeutet, dass Musk bereits eine erhebliche Kontrolle über die Entscheidungen von Tesla hat. Vor diesem Hintergrund erscheint Musks Beharren auf einer größeren Beteiligung und einer kräftigen Gehaltserhöhung in Form von Aktien und Optionen übertrieben und steht möglicherweise im Widerspruch zu seiner treuhänderischen Verantwortung gegenüber allen Aktionären. Außerdem stellt Gerber den Nutzen zusätzlicher Anreize für Musk in Frage, vor allem, wenn er bereits eine hohe Vergütung erhält und das Unternehmen kontrolliert. Er erkennt Musks Erfolgsbilanz an, ist aber gegenüber der Idee sehr kritisch, Musk mehr Anteile zu geben, um Tesla angeblich effektiv zu führen, vor allem, wenn ein ähnliches Maß an Kontrolle in anderen großen Unternehmen nicht üblich ist. Nächstes Thema. Eine der ganz großen Führungspersönlichkeiten hier im Silicon Valley zieht sich vollends zurück. Sheryl Sandberg, eine der einflussreichsten Managerinnen in der Tech-Welt hier in Kalifornien, gibt jetzt auch ihren Job im Vorstand des Facebook-Mutterkonzerns Meta ab. Vor anderthalb Jahren hatte die heute 54-Jährige bereits ihre Rolle als Finanzchefin von Meta aufgegeben. Ich hatte zweimal Gelegenheit, Sandberg zu interviewen und war jedes Mal begeistert von ihr. 2008 hat sie Mark Zuckerberg als Chief Operating Officer zu Facebook geholt. Damals war Sandberg 38 Jahre alt und Stabschefin im US-Finanzministerium in Washington und hatte zuvor einige Jahre als Leiterin des Vertriebs bei Google gearbeitet. Zuckerberg hat ihr enorm viel zu verdanken, denn sie hat für Facebook die Milliardengewinne des Social-Media-Unternehmens reingeholt. Sandbergs Einfluss in der Tech-Branche ist seit 2008 beträchtlich und sie wurde zu einer der prominentesten Frauen in der Branche, die ein Vermögen von fast 2 Milliarden Dollar anhäufte. Sandberg spielte zum Beispiel eine entscheidende Rolle bei Facebook, indem sie Aufgaben übernahm, die Zuckerberg lieber nicht erledigen wollte, wie zum Beispiel die Entwicklung einer Werbestrategie und den Umgang mit politischen und ethischen Fragen. Sie sah sich Herausforderungen wie dem Vorstoß gegen Cambridge Analytica, dem Angriff auf das Kapitol 2021 und den Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen über die negativen Auswirkungen von Facebook gegenüber. Ihre Amtszeit war von jede Menge Kontroversen geprägt. Aktivisten kritisierten sie immer wieder dafür, dass sie zuließ, dass sich schädliche Inhalte und Fehlinformationen auf den Meta-Plattformen verbreiteten. Trotz dieser Kontroversen ist Sandberg für ihren Geschäftssinn bekannt, da sie Facebook zu einem mächtigen Unternehmen gemacht hat. Sie sagte 2018 und 2021 vor dem Kongress über die Beteiligung von Facebook an der Wählermanipulation der Angeblichen und den Unruhen im Kapitol aus und vermittelte im Vergleich zu Zuckerberg ein deutlich sympathischeres Bild bei ihrer Aussage. Neben ihrer Rolle im Unternehmen setzt sich Sandberg auch für die Rechte der Frauen ein. Ihr Buch Lean In, Women, Work and the Will to Lead wurde ein internationaler Bestseller und wirbt für die Stärkung der Rolle der Frau. Ihr zweites Buch Option B befasst sich mit der persönlichen Widerstandsfähigkeit und der Bewältigung von Widrigkeiten, inspiriert insbesondere durch den Tod ihres Mannes vor einigen Jahren. Sandbergs Abgang hat zu Spekulationen über einen möglichen Einstieg in die Politik geführt. Sie könnte zum Beispiel Gouverneurin von Kalifornien werden für die Demokraten. Das wird auch durch ihr jüngstes Engagement für Themen wie Abtreibungsrechte und sexuelle Gewalt im Israel-Gaza-Konflikt belegt. Auf jeden Fall plant sie, sich jetzt mehr ihrer Stiftung zu widmen, die sich mit Frauenfragen am Arbeitsplatz und dem Aufbau einer gleichberechtigten Welt beschäftigt. Das war's mit Geek Week in dieser Woche. An alle, die uns via YouTube konsumieren, jener unbedeuteten Videoplattform aus dem Silicon Valley, scherzhaft auch von vielen Videoklitsche genannt, bitte liked nicht unsere Inhalte, abonniert auch nicht unseren Kanal. Wir haben bereits so viele Abonnentinnen und Abonnenten, dass wir einfach nicht noch mehr brauchen. Schenkt uns auch bitte keine Likes, sondern gebt die lieber Kanälen wie den Linus Tech-Tipps. Die stehen ganz am Anfang ihrer YouTube-Karriere und sind im Moment auf jede Unterstützung angewiesen. Also uns bitte nicht liken, nicht abonnieren und jetzt bitte abschalten und bis zum nächsten Mal.